Freue mich, dass ich wieder da bin. Es wird langsam ein Heimspiel hier. Wisst ihr, das ist wichtig, was wir tun, wenn wir in den Gottesdienst kommen und unser Herz geöffnet ist. Ja? Wenn es dann zur Anbetung geht. Ich bin wirklich keiner der begnadeten Sänger. Aber wenn es um die Anbetung Gottes kommt, dann müssen wir vorne dabei sein. Und Jesus sagt, dass wir im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen. Und ich kenne das so oft, dass das aus so einem verschämten, das gehört auch dazu, dass wir in Zungen dann singen, das gehört auch irgendwie dazu. Und dann wird es schnell noch ein bisschen eingebaut. Ja, aber das ist es nicht, sondern in den Augenblick, wenn wir in Sprachen reden oder in Zungen singen, ja, dann ist unser Geist direkt beteiligt. Und wir sprechen Geheimnisse aus, sagt das Wort Gottes. Geheimnisse, die der Feind auch nicht hören kann. Und es ist manchmal wichtig, Geheimnisse im Geist auszusprechen. Ja, um einfach zu verhindern, dass der Geist, dass der Feind negativ einwirken kann. Und deshalb, wenn Anbetung passiert, macht euer Herz auf. Das ist der Augenblick, wo Heilung passiert. Das ist der Augenblick, wo Gott sagt, wenn ich erhoben bin, ja, dann werde ich Menschen zu mir ziehen. Anbetung ist etwas, was bis in die Ewigkeit geht. Du wirst Gott vor dem Thron Gottes anbeten. Und wenn du was über Anbetung lernen willst, dann schau dir im ich glaube, wo ich das letzte Mal da war, hatte ich die Bibelstelle vorgelesen gehabt, als vor dem Thronraum Gottes die 24 Ältesten sich niederknien und ihre Kronen hinschmeißen und sagen, du bist würdig, Anbetung zu empfangen. Du bist würdig, Ehre zu empfangen. Das ist eine Herzenshaltung von uns. Und das ist wirklich meine Erfahrung. Dass der Heilige Geist, wenn er angebetet wird, wenn Jesus angebetet wird, der Heilige Geist noch viel mehr fließt. Noch viel mehr fließt. Und vor allem auch für dich ist es wichtig, in dem Augenblick, wo du singst, ist dein Herz geöffnet. Und du kannst besser von Dinge von Gott empfangen. Und zum Gottesdienst gehört es dazu, dass ihr das mitteilt und weitergibt, was ihr empfangen habt von Gott. Das ist keine Option. Das ist kein Bonbon für irgendeinen besonders Heiligen. Sondern die Bibel sagt, einem jeden wird eine Offenbarung des Geistes zum Nutzen aller gegeben. Das bedeutet, wenn du deinen Mund hältst, wenn du nichts tust, dann fehlt den anderen was. Das ist auch keine Sache von, wir machen alles gemeinsam und alle sind gleich und so. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist sich durch dich offenbaren möchte. Gott hat Menschen geschaffen. Gott hat Menschen aus dem Grund geschaffen, um ein Bild von sich sichtbar zu machen. Ja? Alles, was in Gott ist, passt nicht in einem Menschen rein, sondern darum hat er so viele Menschen gemacht. Und nur die Vollzahl der Menschen kann dieses Bild Gottes wiedergeben. Ja, deshalb ist es wichtig, dass wir uns beteiligen am Gottesdienst. Halleluja. Gott sucht nicht mehr nach Supermännern. Die Zeiten sind echt vorbei. Ich war im Juni eingeladen, in der Schweiz zu sprechen. Und das war ein Wochenende von Freitag auf Sonntag. Und Freitag ging es dann los, die erste Veranstaltung war super. Der Heilige Geist war schön da, die Kraft Gottes war da und es war eine große Erwartung in den Menschen. Und dann ging es darum, die Abendveranstaltung. Und ich habe mich so auf diese Abendveranstaltung gefreut gehabt. Ich wusste, dass dann viele Menschen da sein werden, die zum ersten Mal da sind. Und ich wusste, dass der Herr einen großen Siegeszug vorhat. Und dann ging ich vor predigte wie gegen eine Wand. Es fiel alles schwer. Und auf einmal, ungefähr in der Mitte von der Predigt, dachte ich muss jetzt spucken. Und ich bin rausgerannt, habe dem Veranstalter das Mikrofon in die Hand geschmissen, bin gerade noch auf die Toilette gekommen und habe ich gespuckt. Ich habe auch Blut gespuckt. Ich lag an dieser Kloschüssel und habe diese Kloschüssel umarmt und habe gespuckt. Und ich habe gedacht, oh Gott, was passiert jetzt? Was passiert hier? Die Veranstaltung ist quasi wie zerbrochen. Und ich bin wie so ein Knabe in den Machtbereich von einem Fürsten hineingekommen, ja, in meiner Überheblichkeit und mit meiner Siegessicherheit. Und ich habe gedacht, ich werde diesen Abend schaukeln. Und der Herr lässt solche Dinge zu, um uns immer wieder zu zeigen, hey, es ist meine Gnade, es ist meine Kraft. Ich habe mich dann ins Auto gelegt. Sie waren alle furchtbar nett zu mir, die Menschen. Und sie haben gespürt, dass da was im Gang ist. Und ich sagte, Herr, da hast du dir den besten Mann wieder rausgesucht. Und ich war wirklich Selbstzweifel, all diese Dinge waren da. Aber es geht am nächsten Tag weiter. Da habe ich gesagt, Herr, was wird sein morgen? Und ich bin dann aufgestanden, mir war es immer noch nicht so gut, bin da hingegangen. Und dann habe ich drüber gesprochen, was gestern passiert ist an dem Tag. Und ich spürte, wie der Geist Gottes auf einmal den Raum wieder erfasst hat. Das ist einfach in den Menschen. Gott hat es zugelassen, dass ein Prediger zusammenbricht, um einigen Menschen zu zeigen, dass ihr Vertrauen nicht auf diesen Prediger liegen darf, sondern dass es allein auf seine Gegenwart und seine Kraft da ist. Ich hab da nicht mehr viel gesprochen, weil der Geist Gottes wirklich Kontrolle übernommen hat. Auf einmal kamen prophetische Worte und prophetische Eindrücke, die ich dachte, Herr, sowas gibt es doch nicht. Und es waren so viele Menschen, die berührt worden sind. Lebensverändernd berührt worden sind. Da war ein Mann, der seinen Sohn verloren hatte. Über viele Jahre. Und er konnte nicht loslassen. Und der Herr sprach zu diesem Mann. Und sein Herz wurde geöffnet für seine anderen Kinder. Er konnte nicht mehr Beziehung zu seinen anderen Kindern aufbauen, weil dieser Schmerz in ihm so groß war. Und er hatte Angst, wenn er sich wieder auf jemand einlässt und Gefühle zulässt, dann stirbt wieder was. Und der Herr kam und er weinte wie ein Schlosshund. Er sagte vorher zu mir, ich kann meine Gefühle nicht zeigen. Ich bin kalt. Ich bin tot. Ich bin wie so ein Kaktus. Aber wenn der Heilige Geist kommt, es ist was Wunderbares. Einer Frau, ich habe gesehen gehabt, dass ihr Leib, ihr Bauch voller Blut war. Und ich habe das ausgesprochen. Ich habe gedacht, vielleicht ist ja ein Abgang, dass sie ein Kind gehabt hat, einen Abgang gehabt hat. Und während wir so reden und beten, bricht was auf in ihr und sie fängt an zu manifestieren. Schmerz manifestiert sich in ihr. Sie fängt an zu schreien, weil ein Halt von diesem Geist der Furcht wurde entlarvt. Sie erzählte mir dann ihre Geschichte, dass sie eigentlich Zwillinge waren, sie und ihr Bruder. Und der Bruder ist abgegangen und sie lag in diesem Blut, in diesem Bauch. Und sie wusste, sie hatte Probleme seit ihrer Geburt, dass sie immer wie ein Junge sein musste, weil sie diesen Sohn, diesen anderen Jungen ersetzen musste. Und das Blut ihres Bruders lag auf ihr. Und der Herr kam mit Befreiung. mit Wiederherstellung. Das ist es, wo es sich lohnt zu leben. Das ist, wo es sich lohnt zu predigen. Wenn wir diese Momente erwischen, wo der Heilige Geist wirkt, wo Gott gepriesen wird, wo Gott verherrlicht wird, wo nicht Menschen verherrlicht werden. Und Gott ist dabei, jetzt in der letzten Zeit, immer mehr seinen Geist auszugießen auf einfache Menschen. Ganz einfache Menschen. Wir haben gerade gesprochen über, was ist der Traum deines Lebens? Was ist es, was dich antreibt? Welche Träume hast du, die nicht erfüllt sind? Und wir haben gesagt, eigentlich haben wir viele Träume, die wir versuchen zu verwirklichen. Ein Traum von mir ist natürlich, war schon immer das Wort Gottes zu predigen. Ich liebe es, das Wort Gottes zu hören. Es gibt nichts Kostbares als das Wort Gottes. Aber diesen Traum müssen wir immer wieder neu vom Altar Gottes legen. So wie Abraham seinen Isaak hinlegen musste. Und Abraham wusste nicht, dass Gott vorher Stopp sagt. Genauso müssen wir bereit sein, unsere Träume immer wieder Gott hinzulegen und zu sagen, Herr, nicht das, was ich mir erträume, sondern das, was du für mich geplant hast. Aber Gott ist so gnädig, er legt das in unsere Herzen hinein. Viele Träume, die du hast, sind von Gott. Die sind von Gott. Der Heilige Geist möchte uns beibringen, auf ihn zu horchen und uns zu führen zu lassen. Anders, als wir es erwarten. Wir erwarten oft, dass ein Wort Gottes kommt und dass wir Führung durch die Bibel erhalten. Aber oft ist es so, dass der Heilige Geist einfach Gedanken in unser Herz gibt. Und wenn wir bereit sind, darauf zu hören, beginnen die Abenteuer. Ich habe euch erzählt, dass die letzte Zeit einer so wirklich interessante Zeiten meines Lebens sind. Ich hatte eine Begegnung. Ich habe das letzte Mal angesprochen, aber nicht fertig erzählt. Ich war in einer Veranstaltung mit Übernachtung und die Hotelkosten sind ziemlich hoch gewesen. Das war ein sehr piekfeines Hotel. Ja. Und ich war dort. Und dann kam jemand auf mich zu und sagte zu mir, hier hast du Geld. Der Herr hat es dir aufs Herz gelegt, mir das zu geben, weil sie wusste, dass ich gerade arbeitslos war. Aber der Heilige Geist war in mir und ich hatte ein komisches Gefühl. Ich habe gesagt, nein, ich werde das nicht annehmen. Dankeschön. Versuchte mir das Geld reinzustecken. Ich habe es wieder rausgeholt und habe gesagt, ich werde das auf dem Tisch liegen lassen. Ich werde es nicht anrühren. Du kannst es entweder wieder zurücknehmen oder es bleibt da liegen. Dann hat sie das Geld wieder genommen. Dann ging die Veranstaltung los und wir waren drin im Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst kommt diese selbe Person zu mir und sagt, ich habe ein Wort von Gott für dich. Und sie schaute mich an. Oh, jetzt wisst ihr, dass es eine sie war. Und sagte, der Herr sagt zu dir, lass deine Gaben nicht brach liegen. Er hat so viel in dich hineingelegt und du musst es unbedingt ausleben. Und ich sagte, Dankeschön. Mach ich. So, dann spitzte sich das zu. Die nächste Begegnung war, ich saß am Essen, das Essen war vorbei. Dann kommt diese Person zu mir und sagt, du weißt, wir haben viele, viele Einladungen zum Predigen. Wir können die alle gar nicht annehmen. Aber wenn ich wüsste, dass da jemand wäre, dann könnten wir jemand anders empfehlen. Und dann sagte sie zu mir, du weißt, wir sind Türöffner. Wir können dir den Dienst öffnen. Ich habe zu ihr gesagt, ich brauche dich nicht, dass du mich promotest. Wenn die Zeit da ist, wird der Herr mich hervorholen und mich hinsetzen. Ich erzähle das, um zu zeigen, eine Versuchung ist da. Eine Versuchung, Abkürzungen zu nehmen. Eine Versuchung, so, eigentlich ist es wie dieselbe Geschichte, wie Jesus erlebt hat. Ja? Er wurde von dem Geist geführt in die Wüste und dann kam der Feind und er sagte, ich lege dir all diese Reiche zu Füßen, wenn du mich anbetest. Wenn du mich anbetest. Und als er dem Teufel widerstand, dann sagt die Bibel, kam er in der Kraft des Heiligen Geistes zurück. Jesus ging voll Geistes in die Wüste. Aber als er aus dieser Versuchung herauskam, kam er in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist, was wir brauchen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Ich wusste genau, dass ich in diesen Ort hingehen musste, um dieser Versuchung zu widerstehen. Um in dieser Versuchung standhaft zu halten. Ja. Und das klingt für dich vielleicht leicht. Ja. Aber wenn du permanent einen Traum in deinem Leben hast, über viele, viele Jahre, und du die ganze Zeit am Horchen bist, wo der Herr hinführt und wo der Startschuss sein wird, dann ist das manchmal schon eine große Versuchung. Letzten Sonntag war Reformationstag. Ich bin sonntags dann aufgestanden und habe gedacht, ach, jetzt gehe ich doch mal in die evangelische Kirche bei uns am Ort. Ich sage zu meiner Frau, du, ich glaube, ich gehe jetzt mal schön in die Kirche darüber. Und sagt sie, hä? Ah ja, mach das. Sie wollte dann nicht mit. Ich bin dann hingegangen. An dem Tag sind die Heizungen ausgefallen in der Kirche. Es war so kalt. Ich saß in dieser Bank und dachte, Herr, jetzt bin ich gespannt, was ich denn hier tue. Auf einmal, bevor das anfängt, kommt ein junges Mädchen rein, 14 Jahre. Sie war bei meiner Tochter in der Klasse und sie hat Konfirmation und sie muss dahin in die Kirche und sich abstempeln lassen, dass sie 10-mal da war. Ja, da kriegen sie so eine Unterschrift und einen Stempel, dass sie auch da waren. Und dann sieht sie mich, sagt Hallo und dann sage ich Hi. Kann ich mich denn neben dich setzen? Und dann sage ich, ja, gern. Und dann saß dieses Mädchen neben mir, 14 Jahre alt. Ihr Vater todkrank, liegt im Sterben. Und ich habe gewusst, das ist eine Begegnung Gottes. Sie setzt sich hin, wir sprechen ein bisschen über Konfirmation, über diese Dinge. Und dann habe ich ihr von der Liebe Jesu erzählt. Ich habe ihr erzählt, dass es jemand gibt, der sie bedingungslos liebt. Und ich habe ihr erzählt, was es bedeutet, Konfirmation zu haben. Dass es ein Versuch ist, das nachzuholen, als man gemerkt hat, dass es mit der Kindstaufe nicht funktioniert. Und ich konnte ihr vieles erzählen. Einfach, was es wirklich heißt, an Jesus zu glauben, von Jesus abhängig zu sein. Und wisst ihr, ich merke, wie ich immer mehr in meine Berufung hineinkomme. Und meine Berufung liegt nicht nur in Kanzelpredigten. Meine Berufung liegt in so einem kleinen Mädchen. Unsere Berufung, wenn wir mit dem Herrn gehen, wenn wir eine Weile mit dem Herrn gehen, dann möchte der Herr, dass wir Väter sind. Und Vater bist du nicht nur 5 Minuten, sondern du bist permanent Vater. Wenn der Geist des Vaters in dir ist, dann bist du Vater überall, wo du bist. Und du bist nicht mal im Dienst und mal außerhalb vom Dienst, sondern dein ganzes Leben ist Dienst. Und die Offenbarung der Liebe des Vaters, die passiert nicht nur in Worten, sondern die passiert mit unserem ganzen Wesen. Wenn wir uns Zeit nehmen für ein kleines Mädchen, wenn wir uns Zeit nehmen für einen guten Tag, wisst ihr, selbst einen guten Tag kann Wunder bewirken. Ich bin mit meinen Kindern durch den Wald gelaufen, wir haben einen Spaziergang gemacht. Sie waren am Mosern, wie immer, wenn es um Spazierengehen geht. Und dann begegnet uns eine alte Frau. Und ich habe sie gegrüßt, diese alte Frau. Sie ist erschrocken und ihr Gesicht hat gestrahlt. Sagt sie, guten Tag. Und hat sich gefreut. Meine Kinder schauen mich ganz entsetzt an. Was ist denn jetzt passiert, weißt? Aber das ist, wenn der Heilige Geist Menschen berührt. Wir brauchen nicht viel reden. Aber wenn die Offenbarung des Geistes da ist, dann passiert es. Du bist gerade berührt. Aber nicht, weil ich so toll rede oder irgendwas, sondern du spürst, dass ein Werben da ist. Ein Werben des Heiligen Geistes. Ein Werben um dein Herz. Und wisst ihr, wir brauchen nicht mehr Prediger. Ich war in einer Buchhandlung und habe gesehen, wie viele Bücher es gibt. Ein Buch nach dem anderen. In einem christlichen Buchladen. Ein Buch nach dem anderen. Und ich habe gesagt, Herr, ich wollte eigentlich auch mal ein Buch schreiben. Er hat gesagt, aber mein Buch wird bestimmt nicht mehr gebraucht. Es sind so viele Bücher, die geschrieben sind. So viele Bücher. Wir brauchen nicht noch ein Buch, sondern wir brauchen die Offenbarwerdung der Männer, der Väter, der Liebe Gottes. Du brauchst nicht noch ein Buch, um zu lernen, wie du evangelisieren kannst. Wisst ihr, diese Form von Evangelisation, die wir manchmal im Fernsehen sehen, von den amerikanischen Predigern, wo an vielen Kanzeln passiert, wo auch, das ist jetzt wichtig, auch für euren Alpha-Kurs. Diese Form von Evangelisation ist nicht das A und O. Wenn nicht der Heilige Geist kommt. Wir reden viel über den Heiligen Geist, aber eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist zu überführen von Schuld und von Sünde. Wir haben viele Menschen erlebt, die ihr Leben Jesus gegeben haben. In einem Augenblick, wo sie angerührt, angesprochen war. Aber es fand keine Überführung des Heiligen Geistes statt. Es gab kein Zerbrechen an eigenen Sünden. Das sind die Menschen, die du immer wieder begleitest, über lange, lange Zeit. Du begleitest sie und begleitest sie. Und wenn wieder irgendwas passiert, dann sind sie wieder ganz am Boden. Weil sie nicht überführt worden sind in ihrem Herzen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann redest du über das, was am Kreuz passiert ist. Und es findet statt, das Kreuz Jesu kann man niemandem erklären, keinen Menschen psychologisch erklären, sondern das Kreuz Jesu, was Jesus für uns getan hat, das passiert dann in den Herzen von diesen Menschen. Und Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Aber du musst erleben, was es heißt, wenn dir vergeben worden ist. Die Bibel spricht davon, wie Petrus Jesus begegnet ist. Die erste Begegnung Petrus und Jesus im Boot. Jesus sagt zu ihm, komm, fahr mal raus, fischen. Petrus sagt, Herr, wir haben den ganzen Tag gefischt, es funktioniert nicht. Heute ist irgendwas, funktioniert nicht. Und vor allem, ich habe eine Ahnung, wer bist du schon, ne? Und dann macht er's, weil er spürt, da ist irgendwas. Und dann fischen sie. Und es sind so viele Fische, dass die Netze schier zerreißen. Und Petrus fällt auf seine Knie und sagt, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein unreiner Mensch. Ich bin ein sündiger Mann. Es ist eine Begegnung mit Jesus. Und er spürt schon seine Sünden. Das letzte Mal, wo ich da war, wo wir den Heiligen Geist, wo wir Gott versucht haben anzubeten oder angebetet haben, wo ich bewusst mal einen anderen Gottesdienst mit euch erleben wollte. Da habe ich gesagt gehabt, wenn der Heilige Geist wirkt, dann kann es sein, dass wir komische Gedanken haben. Ich habe auch gesagt, dass manchmal auch unreine Gedanken in uns aufsteigen. Und ich habe gesagt, das ist okay. Ich möchte aber nicht, dass du diesen Punkt falsch verstehst. Das okay ist einfach nur, das passiert, wenn der Heilige Geist kommt. Wenn diese Dinge hochkommen und dann wissen wir, wo wir Buße tun müssen. Gott liebt es, aus reinem Herzen angebetet zu werden. Aber dieses Überführtwerden von Schuld und Sünde passiert immer, wenn der Heilige Geist da ist. Und wenn wir Gott anbeten, dann ist der Heilige Geist da. Und dann kommen diese Dinge. Oh, es wird immer so viel Heiligkeit geblubbert, geblabbert. Ja. In einer Versammlung ist es oft nicht anders wie in der Welt. Wir haben dieselbe Probleme wie in der Welt. In der Gemeinde ist Selbstbefriedigung. In der Gemeinde ist Ehebruch. In der Gemeinde ist Hass, Afterreden, all diese Dinge sind in der Gemeinde. Und trotzdem kommt Jesus in die Gemeinde. Jesus liebt es, mit Sünder zusammen zu sein. Und weißt du, Johannes in seinem Brief sagt, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde, dann belügen wir uns selbst. Und Gott möchte nicht, dass wir uns selbst belügen, sondern Gott hat was Besseres geplant für uns. Jesus hat gesagt, wer eine Frau ansieht, sie allein nur ansieht und sie begehrt, bricht schon die Ehe mit ihr. Dieser Standard, den Gott setzt, den kann kein Mensch erfüllen. Du wirst es in all deiner guten Erziehung und in all deinem guten Wollen, wirst du niemals den Standard Gottes erreichen. Eine bekannte Predigerin sagte, du kannst einen Wolf so lange mit Heu füttern und mit Stroh füttern, du wirst trotzdem kein Schaf draus machen. Und das ist es aber, was wir immer wieder versuchen. Wir missbrauchen das Wort Gottes, um aus Wölfen Schafe zu machen. Einziger Weg, wie das funktioniert, der Wolf muss sterben. Und sie hatte diese Predigerin, die hatte das als Bild gesehen. Und die hat gesehen gehabt, wie sie als Wolf auf dem Altar stand. Und wie die Flammen Gottes kamen. Und dieser Wolf zerschmolzen ist. Und als dieser Wolf zerschmolzen war, stand ein kleines Lamm da. Es gibt Wolfsnatur und Lammnatur. Und deshalb sagt oft das Wort Gottes, tötet eure Glieder. Du kannst es nicht überführen. So, Petrus hat eine Begegnung gehabt mit Jesus und hat gespürt, dass er ein sündiger Mann war. Petrus hatte noch weitere Begegnungen nötig mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Und auch du brauchst immer wieder eine neue Hinwendung. Mein Thema heute ist der Gott, der Fragen stellt. Viele Menschen sind gewohnt, wollen Antworten haben. Du bist hier, weil du Antworten möchtest. Du möchtest Antworten auf Probleme in deinem Leben. Du möchtest Antworten haben auf die Probleme deiner Familie. Du möchtest wissen, was die Zukunft dir bringt. Die Welt da draußen gibt so viel Geld aus, um zu wissen, was kommen wird. Ganze Firmengruppen leben davon, Prognosen zu stellen, wie die Wirtschaft sein wird. Prognosen zu stellen, wie sich die Umwelt verändern wird und wie all das passieren wird. Viele Menschen kommen zu mir und sagen, hast du ein Wort für mich von Gott? Gottes Herz bricht. Er sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und trotzdem gibt oft Gott kein Wort. Ich habe gelernt, dass Gott mir oft Fragen stellt. Die erste Frage, die Gott stellt, ist, als Adam und Eva gesündigt haben, sagt er, Adam, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Wo? Ein Freund von mir war in Indien und er sollte dort predigen. Er hatte ein Mietauto und hatte ein Navi dabei und stellte die Adresse ein in diesem Navi. Dann kam das Signal, du bist hier. Sonst war keine Landkarte da. Die Aussage, wo du bist, bringt dir nichts, wenn du nicht weißt, wo die Koordinaten sind. Genauso ist es in deinem Leben. Wie ist es mit deiner Beziehung zu Gott? Mit deiner Beziehung zu Jesus? Wo stehst du da? Wo bist du? Wo bist du? Die Bibel sagt, ein kleines bisschen und du bist schon satt geworden. Gott hat so viel mehr für uns. Gott hat in der Beziehung zu ihm so viel vor und so viel geplant für uns. Viel mehr als ein Evangelisationsfeldzug. Gott wünscht sich Kontakt mit dir, Intimität mit dir. Er möchte in einer Ebene und einer Art und Weise mit dir reden, wie wir das oft nicht für möglich halten. Gott möchte Reinheit in dir. Aber Gott möchte diese Reinheit in dir bewirken. Hast du aufgegeben? Von meiner Berufung her wusste ich schon immer, dass ich ein Evangelist bin. Und ich sagte immer, Herr, in Kirchen, in Gemeinden, wozu brauchen wir da Evangelisten? Die Bibel sagt, Gott hat in die Gemeinde gegeben. Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten. Die Gemeinde braucht Evangelisten. Weil es immer wieder notwendig ist, dass wir unseren Kurs korrigieren. Dass wir immer wieder mal anhalten und sagen, wo bin ich? Wo verstecke ich mich? Hinter welchem Busch? Oft haben wir Erfahrungen gemacht in der Gemeinde und du hast gesagt, nee, das tue ich mir nie wieder an. Und du hast abgeschaltet. Und du hast innerlich hast gedacht, naja, ich lasse es einfach so laufen, ich mache nichts mehr. Ganz am Anfang, wo ich zum Glauben kam, ich wusste oft nicht, wie ich mit Dingen umgehen sollte, die ich erlebe. Ich hatte prophetische Eindrücke, prophetische Worte. Und einmal habe ich dieser Person direkt gesagt. Sie sagte, kann sie nicht so sehen. So. Und ich war entrüstet. Ich hatte gedacht, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Was hast du jetzt wieder angestellt? Und dann bin ich zu einem älteren Mann gegangen und habe gesagt, du, ich glaube, ich habe eine falsche Prophetie weitergegeben. Ich war vielleicht einen Monat gläubig. Und sagt er, ja, holt seine Bibel raus, schlägt sie auf, Jeremia, so spricht der Herr über die falschen Propheten. So spricht der Herr über die falschen Propheten. Ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Du denkst, das war jetzt furchtbar. Es war auch furchtbar, die Erfahrung. Aber im Nachhinein bin ich dankbar. Weil all diese Erfahrungen, die negativ sind, Wenn wir richtig mit denen umgehen, mit dem Heiligen Geist die verarbeiten, dann sind sie ein guter Schutz für uns. Ich habe in dem Augenblick eine Ehrfurcht bekommen davor, falsche prophetische Worte weitergeben zu wollen. Wisst ihr, es laufen so viele prophetische Eindrücke und Worte deutschlandweit, europaweit und weltweit rum, wo ich sage, oh Herr, bitte vergib uns. Wir müssen uns nicht produzieren durch prophetische Worte. Vor Gottes Wort Ehrfurcht zu haben, ist was Wunderbares. Furcht Gottes bewahrt dich in deinem Leben vor vielen, vielen Dingen. Die Furcht Gottes. Bete, dass du die Furcht Gottes noch mehr erlebst. Und Gott fragt, wo bist du? Wenn Gott dich fragt, wo du bist, der allwissende Gott, der alles weiß, im Psalm 939 heißt es, kein Gedanke ist auf meinen Lippen oder kein Wort, das du nicht schon kennst. Wenn dieser Gott sowas fragt, der allwissend ist, überall hin sieht, dann will er was anderes damit ausdrücken. Wo bist du? Denk mal drüber nach. Bist du zufrieden mit deinem Glaubensleben? Bist du getrieben? Bist du gehetzt? Oder bist du angekommen? Du bist in die Familie Gottes adoptiert. Und Familie bedeutet, wenn du etwas falsch machst, wirst du enterbt und rausgeschmissen. Nein, das bedeutet es nicht. Sondern du bist ein Teil von mir. Du bist ein Teil von mir. Und genauso gibt es dann verschiedene Ebenen der Erziehung, verschiedene Ebenen. Du wirst einem Kind, das gerade trinken lernt oder gerade fassen lernt, und es schmeißt ein Glas um, dann wirst du das nicht anbrüllen und schlagen. Aber wenn dein 12-jähriger Junge oder irgendwie aus lauter Flachs immer irgendwas umschmeißt, dann wirst du schon mal deutlicher werden und sagen, du, jetzt ist aber gut. Ja? Genauso gibt es verschiedene Ebenen. Und Gottes Erziehung passiert in verschiedenen Ebenen. Das, was für deinen Nachbar okay ist, ist für dich nicht okay. Ich kannte einen Mann, der war ein begnadeter Gitarrenspieler, bevor er gläubig geworden ist. Und als er gläubig geworden wurde, also zum Glauben kam, dann konnte er keine Gitarre mehr anrühren. Du kannst jetzt sagen, oh, da stimmt ja irgendwas nicht. Aber ich habe verstanden, was da passiert ist. Es war ein Teil seines alten Lebens. Es war ein Teil, was hinter ihm lag. Er hat so viel in so viele Clubs gespielt und er wusste, für ihn war es wichtig, dass er sich davon trennt. Oft ist es so, dass man eine Weile was aufgeben muss und dann später wieder empfängt. Was für den einen richtig ist, ist für dich schon lange nicht richtig. Du brauchst die Führung des Geistes Gottes in deinem Leben. Viele sagen zu mir, Shelley, du bist immer so ernst. Du erzählst keine Witze oder ich bin nicht so ernst. Ich bin eigentlich ein Mensch, der gern lacht und der freudig ist. Aber wisst ihr, es gibt eine Ebene der Beziehung zu Gott, wo du über viele Dinge nicht mehr lachen kannst. Viele unserer Gemeinden ist alles lustig. Und dann fragst du, wie geht's dir? Ha, mir geht's gut. Ha, ist der Herr nicht wunderbar? Und dann gehst du und dann erfährst du, in was im Zustand die Person lebt oder was mit der wirklich ist. Wir haben oft so Masken auf. Ist einfach ein Selbstschutz. Ist auch so. Oft werden wir gefragt, wie geht's dir? Und die Person interessiert es gar nicht, wie es dir wirklich geht. Und es ist alles so locker flockig. Aber Leben ist nicht locker flockig. Es ist nicht alles easy going. deshalb, wenn wir wissen voneinander, wenn der mich fragt, wie es dir geht, dann ist er wirklich interessiert an mir. Dann möchte er wissen, wie es mir geht. Deshalb frag lieber nicht, wenn du es nicht wirklich meinst. Ich hab viele Gemeindeleute erlebt, die sonst im Gottesdienst lockerflockig sind und die immer einen Witz auf den Lippen haben. Aber wenn dann der Heilige Geist kommt und die tiefsten Dinge ihres Lebens hervorgeholt werden, wenn du erwachsene Männer heulen siehst, wenn du Männer siehst, die stark wirken, aber so verletzt sind, wo alles nur Drohgebärde und Schutzmechanismen sind, dann hast du keine Lust mehr auf lockerflockig, sondern du möchtest einfach, dass der Herr sein Werk hat im Leben dieser Menschen. Ich habe mit Drogenabhängigen gearbeitet und einer war ein Alkoholiker. Der hat bei uns in der Therapieanstalt Entzug gemacht. Der Heilige Geist war da. Er hat einen Entzug ohne irgendwelchen Sachen, Nebenwirkungen gehabt. Hat ziemlich stark gezittert, aber war so klasse. 20 Jahre lang alkoholabhängig. Auf der Straße gelebt und so eine Befreiung. Dann ist er abgefallen. Er hat Rasierwasser getrunken und dann kam er dann wieder drauf und ich bin begegnet in einem Open-Air-Gottesdienst. Und da war die Anbetungsmusik und er stand da, war betrunken und hat Gott angebetet. Ich habe gedacht, wie kann er nur? Verräter, wie kann er nur jetzt dastehen und die Hände zu heben? Aber ich habe dieses Erlebnis nie vergessen. Trotz, dass er betrunken war, hat er gespürt, dass da jemand ist, der ihn nicht aufgibt. Ich habe ihn aufgegeben gehabt. Aber Gott gibt ihn nicht auf. Gott fragt dich, wo bist du? In der Beziehung zu mir. Bist du noch auf der Ebene, wo es darum geht, Spaß zu bekommen? Gott ist ein Gott der Freude. Aber die Freude Gottes bewirkt in dir viel mehr, wenn du auch die Traurigkeit Gottes zulässt. Paulus sagt, die Traurigkeit, die vom Himmel kommt, die führt zur Freude. Wenn wir das gebrochen haben in uns. Halleluja. Wo bist du? Gibst du dich schon zufrieden mit deiner Gottesbeziehung? Oder willst du alles? Willst du Leidenschaft in deinem Leben haben? Willst du, wie es im Hohen Lied heißt, zieh mich hin zu dir, Herr, in den Ort der Verborgenheit, wo deine Liebe mich umfängt. Hast du noch Leidenschaft, die so klingt? Hast du Leidenschaft? Wenn nicht, dann bitte Gott drum. Bitte Gott um diese Leidenschaft. Wisst ihr, Gott steht nicht da mit erhobenen Haupt oder Finger und sagt, du bist aber nicht mehr so leidenschaftlich. Du liebst mich ja gar nicht mehr so wie früher. Wie heißt es bei den Schwaben? Ihr habt doch gesagt, dass ich dich liebe, als wir geheiratet haben. Und wenn sich was dran ändert, dann sage ich dir da Bescheid. Nein, Liebe muss ausgedrückt werden. Gott hat Menschen gemacht, um Liebe auszudrücken. Die Liebe Gottes ergießt sich in Menschen. Und da ist es egal, ob du ihn schon lange kennst oder ob du ihn kurz kennst. Die Liebe Gottes ist für dich da. Bade in dieser Liebe. Diese Liebe reinigt dich von innen her. Es ist oft gut, dass wir uns fragen, wo bin ich? Wo stehe ich? Hinter was verstecke ich mich? Bin ich nur noch Mama? Bin ich nur noch das? Oder definiere ich mich durch eine Rolle? Gott möchte unser Herz haben. Auch Jesus stellt uns Fragen. In Matthäus 16 stellt Jesus eine Frage und sagt, was sagen die Menschen, wer ich bin, zu seinen Jüngern? Und seine Jünger sagen, die einen sagen, du wärst Elia, die anderen sagen, du bist Johannes. Die einen sagen, du bist einer der Propheten. Und auch heute sind viele Stimmen, wer Jesus ist. Ich habe gestern mit einem Moslem gesprochen. Der sagte zu mir, Jesus ist ein Prophet. Das ist richtig. Humanistische Menschen sagen, Jesus war ein guter Mensch. Das ist richtig. Viele sagen, er ist ein Moraltheologe gewesen. Das stimmt. Viele sagen, er war die wichtigste Persönlichkeit auf Erden. Das stimmt. Es gibt viele Facetten, wer Jesus ist. Sogar bei den Buddhisten gibt es eine Gottheit, die eigentlich auf Jesus hindeutet. Wir haben Jesus nicht exklusiv gebucht, sondern Jesus liebt es, sich Menschen zu offenbaren. Ich komme aus Eritrea, aus Afrika, und wisst ihr, wenn wir tanzen, ja, unsere Tanzform, die ist im Kreis. Also, wir tanzen immer im Kreis. Ja. Ich habe einen Freund, der Indianer ist, und er sagte mal zu mir, Shelley, du bist doch auch ein Stammmensch. Er war ein Cherokee-Indianer. Du kommst auch aus dem Stamm. Und weißt du, wir tanzen alle um den Mittelpunkt. Und Jesus ist das Mittelpunkt. So viele Tänze sind darauf ausgerichtet. Um das Zentrum. Die Planeten sind um die Sonne versammelt. Atommodell ist immer, der Atomkern ist in der Mitte und drumherum sind die Neutronen, Elektronen. Nee, Neutronen sind im Kern, aber die Elektronen sind drumherum gewahrt. Also in vielen Religionen ist Jesus schon vorgeschattet. Sie brauchen trotzdem die Offenbarung. Dann fragt Jesus, und was sagt ihr, wer ich bin? Was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus steht auf und sagt, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias. Du bist der Christus. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, selig bist du. Denn das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Das ist das Thema, was ich habe. Du brauchst eine Offenbarung vom Vater. Du brauchst eine Offenbarung des Geistes. Jesus kannst du nicht erkennen aus dem Fleischlichen. Du kannst Jesus nicht nur von einer Predigt her erkennen, sondern der Heilige Geist ist es, der dir Jesus offenbart. Du sagst, Herr, Herr, Herr. Jesus sagt, und da sagst du, da tust du gut darin, denn ich bin der Herr. Aber du brauchst eine Offenbarung darüber, was wirklich bedeutet Herr. Ist Jesus denn Herr in deinem Leben? Ich möchte, dass du das wirklich verstehst von Herzen. Ich zeige nicht mit einem Finger oder sowas, sondern wenn ich predige, predige ich auch mir selber. Wenn Jesus der Herr in unserem Leben ist, ich kann dir viele Bereiche in meinem Leben zeigen, wo Jesus noch nicht Herr ist. Aber gib nicht auf. Nimm doch den Punkt ran und sag, Jesus, ich brauche dich da. Ich brauche eine Offenbarung vom Vater. Ich brauche eine Offenbarung vom Heiligen Geist. Du bist krank. Du brauchst Jesus. Du brauchst eine Offenbarung Jesus als den Heiler. Du hast ein gebrochenes Herz, du brauchst die Offenbarung Jesus, der dein Herz heilt. Wir brauchen immer wieder neue Offenbarungen, permanent. Petrus hatte diese Aussage gemacht und trotzdem brauchte Petrus immer wieder eine Offenbarung. Die größte Offenbarung, die dann Petrus erhalten hat, ist, als Jesus zu ihm gesagt hat, hör mal Petrus, der Satan hat versucht, dich zu sichten. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Petrus steht und sagt, Jesus, selbst wenn ich mit dir sterben würde und ins Gefängnis gehen würde, ich werde dich nicht verleugnen. Und die anderen sagten das auch, die anderen Jünger, sagt die Bibel. Interessant, ne? Wir fixieren uns nur auf Petrus, aber all die anderen Jünger sagten das genauso. Jesus, wir werden dich nicht verleugnen. Und dann verleugnet er ihn. Und die Bibel erzählt von einem wunderbarsten Augenblick, den sich ein Mensch je vorstellen kann. Als Jesus gefangen, weggeführt wird, sagt die Bibel, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus weinte bitterlich. Es gibt Momente in unserem Leben, wo der Herr hineinschaut und uns direkt anschaut und du eine Erfahrung hast deiner Sünden, eine Erfahrung darüber, dass du es niemals packen kannst aus eigener Kraft. Du kannst Jesus nicht nachfolgen aus eigener Kraft. Und dazu ist der Heilige Geist da. Jesus schaut dich an. Er blickt in deine Seele hinein. Ganz tief. Ganz tief. Und Petrus bekehrte sich später wieder. In unserem Leben mit Jesus gibt es immer wieder Stationen. Deine Entscheidung von 28 Jahren, wo du mal vor den Herrn getroffen hast, die braucht immer wieder eine Erneuerung. Und das ist keine Wortentscheidung, sondern eine Herzensentscheidung. Die Stimme deines Herzens ist die, die im unsichtbaren Welt gehört wird. Wir müssen einen Jesus predigen, der gekommen ist, um Sünder zu reinigen und wiederherzustellen. Wir müssen einen Jesus predigen, der es wert ist, angebetet zu werden. Der es wert ist. Nicht ein Jesus, der Bonbons verteilt. Komm zu Jesus, wird alles wieder gut. Alles wird gut. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus, heb deine Hand auch hoch. Heb deine Hand hoch, bekehr dich zu Jesus. Das ist keine Bekehrung. Bekehrung ist, wenn unser Herz geöffnet wird. Und wenn wir erkennen, da ist jemand, der mich mehr liebt, als ich mich selbst liebe. Wenn wir das leben, dann bist du nicht darauf aus, jemanden dazu zu bringen, ein Übergabegebet zu sprechen. Weil das Übergabegebet allein ist es nicht. Es passiert im Herzen. Der Heilige Geist kommt und er überführt. Genauso ist der Heilige Geist jetzt da. Vielleicht möchtest du unterzeugen, dich wieder neu auf den Weg zu Jesus machen. Wisst ihr? Wir haben gelernt, zu sagen, mach deine Augen zu, keiner guckt rum, egal was dein Nebenmann sagt oder so. Aber ich habe Menschen erlebt, die haben gesagt, die Rockkonzerte gaben, und die haben gesagt, wenn du dich zu Jesus bekehren willst, dann kommst du jetzt hoch auf die Bühne und kniest dich mit uns hier am Boden hin. Und ich dachte, boah, das ist aber hart. Für Jesus war es hart, sein Leben für dich zu geben. Er ist mehr wert als nur ein verschämtes. Ich könnte vielleicht auch. Er ist mehr wert. Am Montag war ich auf ein Konzert in einer Diskothek. Und ich bin da hingegangen, weil diese Band, die da war, und vor allem der Leadsänger, der hat einen Eindruck auf mein Leben gemacht, wo ich dir nicht beschreiben kann. Doch, ich kann es dir beschreiben. Aber ich weiß nicht, ob du das erfassen wirst. Ich habe diese Band gesehen gehabt vor 22 Jahren. Ich war wie viele christliche Jungs, auf so einer Veranstaltung, ein Rockkonzert. Und er predigte dort. Die spielten ganz harte Musik, die hat mir nicht so arg gut gefallen. Aber dann predigte er und er sagte, wo sind die Bonhoeffer von heute? Wo sind die Leute, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben für Jesus? Und ich war, boah, das ist ein Mann. Ich habe aufgeschaut und habe gedacht, boah, den würde ich gern kennenlernen. Und er ist hinterher nicht verschwunden in irgendeiner Kammer, sondern er kam, um mit den Leuten zu sprechen. Und ich bin hingegangen und wollte mit ihm sprechen. Und auf einmal, wo ich bei ihm war, wir haben einen Satz gewechselt, kamen so viele Leute, dass ich weggedrängt wurde. Ich habe dann gedacht, naja, sollte mal wieder nicht sein. Ich habe mich dann in die hinterste Ecke der Halle zurückgetastet und habe mich hingesetzt auf den Boden. Und ich war deprimiert und habe gedacht, tja, bist du ja gewohnt. Und dann sehe ich, wie dieser Musiker und Prediger durch den ganzen Raum läuft, bis er mich gefunden hat. Und dann setzte er sich zu mir. Und er sprach mit mir. Diese kurze Begegnung hat eine Auswirkung auf mein Leben gehabt. Dieser Bereich Vaterschaft, dem ich auch sehr stark diene, ist einer meiner größten Probleme, weil ich nie einen Vater hatte. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe, mein Vater hat uns sehr früh verlassen und ich kann mich an einen Urlaub mit meinem Vater erinnern. Wir waren gemeinsam in Holland. Mein großer Bruder hat geraucht und ich habe dann mit meinem Bruder geraucht. Wir saßen im McDonald's und haben eine Zigarette geraucht. Ich war, glaube ich, 16. Zufällig kommt mein Vater in dieses McDonald's hinein. Er sieht uns, schüttelt den Kopf, geht raus. Und dann hat er nicht mehr mit mir gesprochen. Den ganzen Urlaub nicht und danach ganz lange nicht mehr. Und ich dachte, Gott ist genauso. Du machst was falsch und er spricht nicht mehr mit dir. Und dieser Mann zeigte mir, dass ich wichtig bin. Er war wie ein Vater, der nach mir gesucht hat, geschaut hat. Er kennt diese Geschichte wahrscheinlich nicht. Und ich war jetzt dann am Montag in diesem Konzert und habe gedacht gehabt, ich werde ihm das einfach mal erzählen, ja, damit er Feedback hat. Und als ich dann dort war, habe ich gedacht, nein, ich werde es ihm nicht erzählen. Es sind so viele Dinge, die du tust in deinem Leben oder die wir tun, wo wir nicht sehen. Aber im Himmel sind sie aufgeschrieben. Und ich habe mich entschieden, ihm diese Geschichte nicht zu erzählen, um diese Spannung im Himmel groß zu halten. Eine Frucht ist es. Ein kleiner Junge, der ihn nicht kannte oder den er nicht kannte. Und er hat trotzdem so einen Eindruck auf diesen Jungen gemacht, dass er sich wünscht, ein Prediger zu werden wie er. Wir brauchen gute Vorbilder. Menschen, die bereit sind, in unser Leben hinein zu investieren. Du kannst jemanden prägen, aber nicht nur durch deine Worte allein. Es gibt einen Ort, den du berühren kannst in Menschen, durch den Heiligen Geist, durch deinen eigenen Geist. Wenn der Heilige Geist deinen Geist getränkt hat und gesättigt hat, dann gibst du von deinem Geist. Wie sonst konnte Elisa zu Elia sagen, ich möchte den doppelten Anteil deines Geistes. Und Jesus hat gesagt, oder die Propheten sagen, dass bevor Jesus wiederkommt, der Geist des Elia gesandt wird. Der Geist, der in Elia wirksam war, ist der Heilige Geist. Dieser Geist ist da, der Väter und Söhne wieder vereint, Töchter und Söhne wieder vereint. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Jesus groß machst in diesem Raum. Das Wort Gottes sagt, dass du von Jesus nehmen wirst und ihn verherrlichen wirst. Und Jesus, wir danken dir für das, was du am Kreuz getan hast. Es ist keine billige Gnade, Herr. Es hat dich alles gekostet. Es hat dich alles gekostet. Danke, Herr. Wir ehren dein Kreuz. Bitte komm, Heiliger Geist. Bitte lauf durch diesen Raum. Komm zu jeder Person jetzt, Herr. Komm, schenk dir neue Offenbarung. Danke, dass Krankheit in diesem Raum gebrochen wird, jetzt im Namen Jesus. Danke, dass falsche Kompromisse gebrochen werden in diesem Raum, im Namen Jesus. Danke, dass Trägheit gebrochen wird, Hoffnungslosigkeit gehen muss, im Namen Jesus. Wir warten auf dich, Herr. Wir schauen nicht auf Menschen, sondern wir erwarten von dir, Herr. Vater, ich danke dir. Wie ist dein Name?
Manuel.
Vater, ich danke dir für Männer, die bereit sind, dir zu dienen, Herr. Herr, komm du mit einer neuen Offenbarung, Herr. In seinem Leben, Herr. Dank dir, dass du ihm ein Zeugnis gibst in seinem Leben, Herr. Ein Zeugnis, das ihm Türen öffnen wird im Namen Jesus. Eine Offenbarung des Geistes, die seinen Dienst prägen wird, Herr. Danke, Herr, für all das, was du in sein Herz hineingegeben hast, Herr. Und ich danke dir. Wir entfachen jetzt die Geistesgaben in seinem Leben im Namen Jesus. Wir entfachen die Kraft Gottes in deinem Leben im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Herr, ich zerbreche all das, Herr. All diesen Selbstmitleid und dieses Kleindenken von sich, Herr. Ich danke dir, mit seinem Gott kann er über Mauern springen. Vater, ich bete, dass du sein Verständnis öffnest für dein Wort. Dass er dein Wort nicht studiert im menschlichen Geist, sondern durch deinen Geist, Heiliger Geist. Führe ihn in die Weisheit hinein, im Namen Jesus. Vater, ich bete für jeden jungen Mann hier, diesen Raum. Das erste Mal, wo du mich
hierher geführt hast, Herr, hast du gesagt, im Todestag des König Usias sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Und Vater, ich danke dir, dass wirklich sie dich kennenlernen in deiner Fülle, dass sie aufstehen in deiner Kraft, dass sie neue Wege gehen im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Ich danke dir, dass sie diese Chance ergreift. Das, was du hineinsehst in ihr Leben, Herr. Bete um göttliche Begegnung mit dir, Herr. Göttliche Begegnungen im Namen Jesus. Göttliche Begegnungen für euch im Namen Jesus. Herr, da bebt dein Herz. Da schlägt dein Herz für, uns zu begegnen. Komm, du Herr. Alles, was schon so lange zurückliegt, Herr, und verkrustet ist, aber nicht ausgeheilt ist. Ich danke dir, dass du jetzt kommst. Noch mehr. Ich kann dir nicht mehr vertrauen, Gott. Ich höre das. Ich höre das. Ich kann dir nicht mehr vertrauen, Gott. Ich habe so gehofft drauf und es kam nicht zustande. Vater, ich bete, dass du dieses Herz jetzt berührst. Dass du dieses Herz jetzt berührst, Herr. Danke. Dass sie deine Liebe neu empfängt, dass sie neu deine Liebe ergreift. Wie in dem Wort, was wir gehört haben, Herr. Sich neu auf deine Liebe einlassen. Komm. Komm mit deiner Liebe. Zerbricht es jetzt, Herr. Zerbricht es. An mir ist nichts Schönes dran. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Zerbricht es, Herr. Komm mit deiner Liebe und zerbricht es. Mein Bruder ist immer bevorzugt worden. Bitte nimm das jetzt weg, Herr. Vater, wir sind oft oberflächlich. Wir gehen zu schnell drüber hinweg. Herr, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, Herr. Wir sind nicht hier, um belustigt zu werden, sondern wir wollen eine Begegnung mit dir haben, Herr. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Herr, du bereitest dir ein Volk vor, das ihren Gott kennt. Du brauchst keine weiteren Menschen, die irgendwas blabbern aus der Bibel raus, sondern du brauchst Menschen, die das leben, was in der Bibel steht, die diese Beziehung zu dir leben. Und dabei bist du. Du bist dir an guten Gefäßen vorzubereiten. Du bist dabei, Herr. Ich danke dir, dass du füllst, Herr, dass du diese Gefäße füllst. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für eine Offenbarung deiner Liebe, Herr. Danke, Herr, für diejenigen unter uns, die sich neu auf dich einlassen, die sagen, es tut mir leid, Herr. Ich habe dich so oft nicht erkannt. Ich habe das nicht ernst genommen, was du was es erfordert, dich zu kennen. Ich wollte den Preis nie bezahlen. Danke, Herr. Es sind so viele Berufungen hier. Es sind wunderbare Berufungen hier. Und wisst ihr, der Ruf Gottes ist keine Option, dem wir vielleicht nachgehen könnten. Die Bibel spricht davon, dass der Ruf Gottes heilig ist. Der Ruf Gottes ist nicht dazu da, um deine Minderwertigkeit zu verändern, sondern wenn du in diesem Ruf bist, dann bist du in dem, wozu du geschaffen bist. Das ist egal, ob du 17 bist oder 77. Ich habe gebetet als junger Mann, habe gesagt, Herr, ich möchte gerne eine gute Schwiegermutter haben. Und der Herr hat mir eine gute Schwiegermutter gegeben. Ja, ihr betet natürlich, ich möchte eine gute Frau haben. Aber wenn du die Schwiegermutter kennst, dann weißt du, wie die Frau werden wird. Und meine Schwiegermutter, das wäre jetzt furchtbar peinlich, wenn sie wüsste, dass ich das erzähle. Meine Schwiegermutter ist eine Katholikin. Und sie ist in vielen Dingen noch gebunden in ihrer Kirche. Aber sie liebt Jesus von Herzen. Und wir brauchen Menschen, die gute Vorbilder sind. Wir brauchen nicht nur die reine Lehre. Die Volksmission hat in vielen Dingen wunderbare Lehre. Aber in manchen Dingen liegt sie schief. Entschuldigung, wenn ich das sage. Aber es ist die Wahrheit. Es gibt keine Gemeinde, die perfekte Lehre hat. Es gibt auch nicht diese perfekte Lehre. Aber es gibt immer wieder Gefäße, wo der Geist Gottes drin wohnt. Und an meiner Schwiegermutter lerne ich, was es heißt, auch schwierige Umstände zu erdulden und bereit zu sein, Dinge zu tun, die nicht populär sind. Das sind Menschen, die uns prägen sollten. Nicht die großen Blablas, sondern die wirklich im Alltag ihr Ding durchziehen und mit Jesus gehen und treu sind. Ich habe das mit einem Mädchen extra erzählt, um euch zu zeigen, wie kostbar Gott so ein Mädchen ist, ein kleines 14-jähriges Mädchen. Und wenn ich im Fußballclub bin, ich bin Fußballtrainer, ich habe kaum Ahnung von Fußball und ich bin auch nicht der Sportliste, aber ich liebe diese Kinder. Und diese Kinder brauchen Vater. Und ich bin so froh, dass der Herr mich aus vielen Bereichen der Gemeinde rausgezogen hat. Ich war am Dienen und am Dienen und am Dienen. Und verstehe mich nicht falsch, der Heilige Geist war immer dabei, wenn wir gedient haben. Wir haben manchmal 4 Abende in der Woche irgendwelche Versammlungen gehabt, wo hinterher noch bis in die Nacht hinein irgendwelche Gebetskämpfe und alles dabei war. Aber ich war gefangen in diesem Gefängnis Gemeinde. Und ich war nicht mehr offen für meine Menschen, mit Menschen draußen. Aber die brauchen den Arzt. Gemeinde ist was Wunderbares. Gemeinde ist ein Ort, wo wir ausgebildet werden. Gemeinde ist ein Ort, wo wir unterstützt werden. Gemeinde ist ein Ort, wo Heilige zusammenkommen, wo sie gemeinsam Gott anbeten, wo sie sich ermutigen und wo man sagt, hey, wow, das finde ich so klasse, dass du bereit bist, das zu tun und das zu tun. Gemeinde ist kein Selbstzweck. Gemeinde geht auch nicht darum, dieses Haus zu erhalten. Gemeinde ist, dass ihr erkennt, dass Gott euch hierher gestellt hat? Und ihr sagt, ja, ich möchte mit meinen Geschwistern gemeinsam einen Unterschied machen in dieser Welt. Die Gemeinde ist ein Ort, wo ich kommen kann und Korrektur kriege. Ich lerne viel im Fußball. Wenn wir dann ein Spiel haben, ja, und der Schiedsrichter etwas nicht sieht, ja, und wenn die Eltern von draußen rufen, Schiri, dann stehe ich da und sage, Herr, wie sollen die Kinder irgendwelche Autoritäten akzeptieren? Wir beklagen uns, dass sie den Lehrern nicht gehorchen und dass unsere Kinder so wild sind. Ja, die Erwachsenen machen es ihnen vor. Keine Entscheidung akzeptieren. Immer dagegen. Ob sie was gesehen haben oder nicht. Alles was dagegen. Jeder macht Fehler. Hier in der Gemeinde werden Fehler gemacht. Gemeindeleitung kann Fehler machen. Aber es ist ein Zusammenschluss. Wir sind eine Familie. Guck mal, wie schräg sie heute wieder gesungen hat. Ist das Familie? Du hast wunderbar gesungen. Versteht ihr? Wenn wir nicht hier unseren Traum ausleben können, wo willst du den ausleben? Wenn du hier kein Konzert geben kannst, wo willst du ein Konzert geben? Da bist du angenommen. Hier ist ein Ort, wo du sein kannst, wo du mit deinen Gaben dienen kannst. Bevor du rausgehst und zu jemandem hingehst und sagst, der Herr zeigt mir dies und dies in deinem Leben. Wenn du das nicht mal in der Gemeinde üben kannst, auf Gott zu hören, wo willst du das üben? Auf dem harten Weg. Hier ist ein guter Platz. Nutz das aus. Übe. Übe dich, Gott zu dienen. Ich wollte immer auf eine Bibelschule. Ich habe auch eine Bibelschule besucht, aber nicht so arg lang. Aber du lernst von Gott nicht in einer Bibelschule, sondern der Heilige Geist ist dein Lehrer. Und die Salbung ist in dir, sagt der Herr. Und die Salbung wird dich alles lehren, was du benötigst. Nicht den Kopf füllen. Das Herz füllen. Und nutzt es aus. Ich bin da zum Gebet. Ich glaube, Frank ist da, Rolf ist da. Ihr seid selber da.
Ich muss gehen.
Du musst gehen.
Ja. Ja.
Kein Problem. Wir sind da. Nutzt es aus, wenn du mit jemand sprechen willst. Wenn du eine Erneuerung haben möchtest. Wenn du mit jemand reden möchtest über irgendwelche Dinge. Wir sind da, wir verurteilen dich nicht. Vater, ich segne jetzt jeden Einzelnen in deinem Namen. Ich danke dir für jeden Einzelnen. Danke, dass du ihn kostbar gemacht hast. Und Herr, das ist kein Spruch, sondern jeder Einzelne ist hier kostbar. So kostbar, dass du dein Leben für ihn gegeben hast. Halleluja, ich liebe dich, Herr. Danke, Herr. Bitte segne du jetzt jeden. Wenn er nach Hause geht zu seiner Familie. Und ich bete, Herr, dass dein Wort in uns was bewegt, was verändert. Und dass wir uns neu ausstrecken. Amen. Seid gesegnet.